Wie soeben angekündigt, haben wir heute als Live-Studio-Gast Wolfgang Letto in der Sendung. Wir hatten letzte Woche mit ihm ein Interview geführt und da ging es um die verschiedenen Sachen, die im Vorfeld der 1. Mai-Demonstration in Hamburg zu beobachten waren. Und jetzt haben wir natürlich so die leibhafte Erfahrung mit der Demo in Hamburg gehabt und Wolfgang wird uns die wichtigsten Sachen erzählen, die wir wissen müssen. Wolfgang, grüß dich heute.
Ja, ich grüß auch zurück.
Dann wollen wir vielleicht mal damit anfangen. Es gab dann ja auch so von dir verschiedene E-Mails da im Vorfeld. Und eins von den sehr interessanten Dingen, die ich da gefunden habe, das hat ja nicht direkt also mit dem Ablauf der Demo zu tun, aber so doch irgendwie mit dem ganzen Hintergrund. An mehreren Stellen sprichst du von unserer Klasse oder sagst, dass nicht trotz und gerade wegen der Corona-Krise die Arbeiterklasse am härtesten trifft, müssen wir auf die Straße, insbesondere an diesem 1. Mai. Viele Leute glauben heutzutage, dass es so etwas wie Klassenkampf nicht mehr gibt. Wie stehst du dazu?
Also es gibt noch Klassen, also man kriegt es jetzt bei dieser sogenannten Corona-Krise sehr deutlich mit, dass ja so die Lasten auf die Arbeiter und Arbeiterinnen abgewälzt werden. Das heißt also Kurzarbeitergeld oder Entlassung, während große Einrichtungen oder große Firmen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, noch staatlich bezuschusst wird. Also ne, das ist einfach so, wenn es bei uns halt anders aussieht. Teilweise dürfen wir überhaupt nicht arbeiten, in Anführungsstrichen, oder beziehungsweise müssen sehr viel arbeiten. Ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich und man kann es auch anders festmachen, zum Beispiel Gesundheitszustand der arbeitenden Klasse ist viel schlechter als zum Beispiel von den Reichen, die natürlich ganz andere Anwendungen benutzen können, also die ganz einfach versichert, die sich privat als Privatpatienten ganz andere Möglichkeiten haben. Also das nur mal ganz kurz und ich glaube, an dieser Corona-Krise wird es, glaube ich, auch für viele andere Leute auch wieder deutlich.
Der DGB, der normalerweise eine gewisse Patenschaft für dieses ganze Demonstrationsgeschehen wahrnimmt, hat tatsächlich also diesmal darauf verzichtet, dass da von DGB-Seiten demonstriert wird. Viele Leute, auch in Hannover hier, haben das sehr bedauert. Wie beurteilst du das?
Wir bedauern das natürlich auch. Es war sehr deutlich, dass die Spitze also abgesagt hat schon ganz früh, also glaube ich schon Mitte März. Und es gab aber erfreulich, weil wir haben das kritisiert, nicht nur wir, sondern viele andere Gruppen auch. Und es gab in Hamburg zumindest, dass dann linke Gewerkschafterinnen dann zumindest sich auch an den Protesten beteiligt haben. Also das war innerhalb des DGBs gab es dann wohl auch eine ziemlich harsche Kritik an der Führung. Und ja, also es... Ja, also mich wundert es nicht, weil die DGB hat ja schon seit Anfang an wir bezeichnen sie als gelbe Gewerkschaften, also die einfach eher paktieren und die eher auf Ministerien, auf Posten schielen, als sich für die arbeitende Bevölkerung einzusetzen.
Relativ lange Zeit hat es so ausgesehen, wie wenn es gar keine Demonstrationen geben würde, weil die Polizei sie wegen des Seuchenrechts verboten hat. Am Ende ist es dann ja, Gott sei Dank muss man sagen, anders gekommen. Aber wie ist es dann eigentlich so passiert? Was waren die verschiedenen Stufen der Entwicklung, die du beobachten konntest?
Ich will sie mal kurz skizzieren. Also wir hatten eine Demonstration angemeldet. Der 1. Mai lässt sich nicht verbieten, verteidigt die demokratischen Rechte und Freiheiten. Die Demonstration wurde von Anfang an von der Versammlungsbehörde abgelehnt. Wir haben versucht, wir sind ja nicht die Einzigen gewesen, die auf die Straße gehen wollten hier in Hamburg, sondern es waren verschiedene Initiativen. Und wir haben dann kurzfristig gesagt, bevor überhaupt nichts möglich ist, melden wir eine Kundgebung an denselben Treffpunkt. Also es war am Freitag, am 1. Mai, U-Bahn-Feldstraße. Der 1. Mai lässt sich nicht verbieten, verteidigt die demokratischen Rechte und Freiheiten. Also hatten wir eine Kundgebung angemeldet, aber es gab ziemliche Auflagen. Es durften, glaube ich, nur 25 Leute sein, mit Sicherheitsabstand, Masken und so weiter und so fort. Das war so die Situation dann am 1. Mai, 12 Uhr, Feldstraße. Ich kann, Ich kann dann weitererzählen, es war dann so gewesen, es waren aber wieder erwartend sehr viele Leute auf die Straße gegangen. Ich will vielleicht noch hinzufügen, es gab, wie gesagt, parallel gab es am Jungfernstieg eine größere Kundgebung. Es war auch in Hamburg so die Situation sehr angespannt. Es war ursprünglich die faschistische Partei, die Rechte, wollte auf die Straße gehen. Es ist aber dann von der Hamburger Polizei und auch von den zuständigen Gerichten abgelehnt worden. Es war auf jeden Fall sehr viele Leute, waren auch in anderen Stadtteilen, wo eventuell die Faschisten aufmarschieren wollten. Die haben nachher schließlich in Verden, also in Niedersachsen, sind sie aufgetreten. Zurück zu unserer Demo. Also wir hatten das als Kundgebung. Erfreulich waren dann 90, 100 oder 150. Ich konnte die nicht zählen. Ich war der Anmelder. Ich habe dann sozusagen die Kundgebung eröffnet, habe dann kurz so die Auflagen gesagt, also dass es eine Kundgebung ist, 25 Leute, Sicherheitsabstand und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit, als ich diese Ansage gemacht habe, sind schon viele Leute auf die Straße gegangen und wollten zu einer Demonstration gehen. Das war dann so, dass erst waren meine Ansprechpartner für die Polizei, war dann die normale Polizei. Und es war dann aber so, dass dann auf einmal die Bundespolizei, antanzt, ist vielleicht der falsche Ausdruck, auf jeden Fall kam sie an. Es war, also am Anfang war auch nur ein Wagen sichtbar. Also ich habe inzwischen gehört, wir haben das versucht so ein bisschen auszuwerten, diese ganze Angelegenheit, dass wohl in den Seitenstraßen auf jeden Fall auch schon Wasserwerfer und Wannen standen. Auf jeden Fall war erst nur ein Wagen da. Die Bereitschaftspolizei übernahm das Kommando. Das war auch so, dass sie dann erstmal sich beratschlagen mussten. Sie waren wohl auch ein bisschen überrascht über das Auftreten der Leute, die auf die Straße gegangen sind. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass dann auf jeden Fall die Polizei auch zahlreicher wurde. Wir waren vielleicht 100, 150 und die waren wohl nach Einschätzung, ich kann das auch jetzt nur wiedergeben, weil ich habe überhaupt keine Übersicht gehabt, waren sie wohl 10-mal so viel. Die Demonstranten haben mir dann gesagt, ja, sie würden eine kurze Demonstration machen. Ich habe das dann der Polizei auch vermittelt, die Polizei hat das aber abgelehnt. Die Polizei wiederum hat gesagt, ja, sie müssen das und das, also sie sollen von der Straße runter und noch so zwei Sicherheitsabstand einhalten. Das ging dann relativ schnell und ich habe eigentlich eine Dreiviertelstunde bin ich immer zwischen den Demonstranten und der Polizei, dieser Bundespolizei hin und her gerannt. Und das hatte aber dann noch irgendjemand zufolge, dass aufgrund des Infektionsgesetzes dann wohl die Bereitschaftspolizei, also der Zuständige, gesagt hat, ich habe die Demonstranten nicht im Griff, also die hören nicht auf mich und wurde dann sozusagen abgesetzt. Ich gebe das jetzt ohne Kommentar weiter. Ich hatte dann auch, wir haben versucht dann noch eine Alternative zu, also es gab dann jemand anders, der spontan sagte, ich könnte das anmelden. Der war aber so, das hat die Polizei dann abgelehnt und die Polizei drängte dann auf Auflösung. Es war auch so, dass dann, ja, sie sich ziemlich stark formierten, die Polizei, auch bedrohlich. Die hatten keinen Sicherheitsabstand, habe ich mitbekommen. Und dann ist es aber so.
Und die Masken?
Masken hatten sie wohl teilweise. Wie gesagt, ich kann es nur sagen, weil es war eine sehr zugespitzte Situation. Ich bin immer hin und her gerannt. Ich habe jetzt nicht jeden Polizei. Was gut war, dass mindestens 4 oder 5 Pressevertreterinnen da waren. Also selbst von NDR war jemand da gewesen. Unabhängige Journalisten waren da gewesen. Das war sehr erfreulich. Und irgendwann haben dann die Demonstranten gesagt, sie lösen die Demonstration auf, aufgrund dessen, dass das Kräfteverhältnis einfach nicht zu ihren Gunsten. Das heißt, es waren 10-mal so viele von der Polizei da. Und sie haben zum Schluss noch die Internationale gesungen. Also ich kann sagen, dass es wohl auch ein Erfolg war, dass so viele Leute auf der Straße waren, versucht haben, die Demonstration zu starten. Und es waren auch so, an den Seiten standen dann auch interessierte Passanten, die also jetzt nicht mitgemacht haben, die nicht auf die Straße gegangen sind. Ja, das war so zumindest das, was ich sagen kann. Und es hat sich zumindest so in der Presse, und ich habe nachher auch noch mit einem Anwalt gesprochen, der war auch ganz entsetzt, aber ich habe mitbekommen, die Polizei kann dann einfach willkürlich festlegen, der Anmelder ist noch zuständig oder wird seines Amtes enthoben. Also das ist auf jeden Fall möglich. Das Gesetz steht dann auf Seiten der Polizei.
Ja, wie das ja so oft in Klassengesellschaften ist, um jetzt da nochmal auf das eingangs gemachte Statement wieder anzuknüpfen. Ja, man kann doch durchaus dann ja feststellen, dass offensichtlich die Polizei von vornherein die Situation antizipiert und vorbereitet hat, erheblich zu eskalieren. Das scheint mehr oder weniger zwingend zu sein aus dem, was du erzählt hast. Und es ist auch ganz offensichtlich, dass die Polizisten selber der Meinung sind, ob jetzt aus innerer Überzeugung oder aus Staatsräson oder aus welchen Gründen auch immer, dass der vermeintliche Seuchenschutz allemal höher steht als das Demonstrationsrecht nach dem Grundgesetz.
Das ist richtig. Es war jetzt nicht nur bei unserer Kundgebung so oder unser Versuch einer Demonstration. Abends gab es in Hamburg auf St. Pauli, auf der Reeperbahn auch noch, war auch eine Demonstration, die war allerdings verboten worden. Und da waren auch mehr Leute da gewesen und da sind wohl Leute, hab's nur aus Berichten mitbekommen, die sind eingekesselt worden, gefilmt worden. Da war es wohl auch noch, da ging es wohl noch ein bisschen heftiger, sind auch Leute festgenommen worden, zumindest vorübergehend. Und man kann aber sagen, dass in mindestens 4 Städten, in Leipzig, Magdeburg, Stuttgart und die eine Stadt kann ich jetzt nicht lesen. auf jeden Fall gab es da auch Demonstrationen, die entweder gebilligt waren oder wo die Leute einfach spontane Demonstrationen gemacht haben und die Polizei hat da nichts gemacht. Also es ist, was du aber sagst, es ist richtig, dass durch dieses Infektionsgesetz die Polizei eine Allmacht hat, eine Omnipotenz und sagt, was Sache ist. Aber erfreulicherweise sind sehr viele Menschen bundesweit da nicht mit einverstanden gewesen, haben versucht, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Mitteln da was gegenzusetzen. Und das ist, glaube ich, um mal ein Resümee zu ziehen, ist das sehr erfreulich.
Also ich wage jetzt hier einfach mal eine Prognose, aber ich bin mir sogar relativ sicher, dass sie eintreten wird, dass viele von diesen Sachen bis hin da also zu den verschiedenen Verfügungen, die gemacht worden sind, mal in Windeseile und auch also zu den sehr breiten Handlungsvollmachten, die die Exekutive selbst sich gegönnt hat, dass viele von diesen Dingen später von den Gerichten kassiert werden, weil die ganz offensichtlich so in vielerlei Hinsicht nicht in Ordnung sind. Entweder sind sie dann ja so völlig unzweckmäßig oder sie sind vielleicht so im Ansatz zweckmäßig, aber bei einer rationalen Rechtsgüterabwägung würde man ja feststellen können, dass andere Dinge, wie zum Beispiel das Demonstrations- oder das Versammlungsrecht oder die Koalitionsfreiheit, dass diese Dinge dann ja doch letztlich so ein höheres Gewicht haben. Das, davon gehe ich aus. Aber natürlich, so da diese Dinge in dem Moment, wo sie passieren, ja erstmal Bestand haben, ist es leider so, dass das dann ja tatsächlich so erstmal wirkt und erst später bekommt man ja recht. Und das hat dann ja für die Verantwortlichen komischerweise auch keine Konsequenzen. Also nach dem Beamtenrecht wird ja niemand dafür belangt, dass er dann ja permanent Unrecht verzapft. Wie ist das einzuordnen?
Da gebe ich dir recht und ich habe nur, was ich noch mir einfällt, dass sie wahrscheinlich was von diesem Infektionsgesetz, von diesen neuen Gesetzen oder neuen Verfügungen, ich bin jetzt kein Jurist, dass das weiter gehandhabt wird. Wir hatten ja im letzten Interview gesagt, die damals nach 2001, nach dem 11. September, sind ja gewisse Gesetze auch weiter festgeschrieben, sind nicht geändert, nicht modifiziert worden. Und wir befürchten, dass wenn wir uns nicht immer auf die Straße gehen und auf diese Rechte, die wir mal erkämpft haben, diese demokratischen Rechte und Freiheiten, wenn wir da nicht drauf insistieren, dann werden die nicht mehr möglich sein. Das heißt also, das ist noch ein weiterer Aspekt. Also wir müssen auf jeden Fall weiter überlegen, wie wir das machen können. Also momentan ist ja immer noch die Situation, dass zumindest bundesweit kann man sich nicht nur zu zweit oder es wird ein bisschen modifiziert treffen. Also das momentan ist unsere Kommunikation, unsere Artikulationsmöglichkeit der Straße sehr eingeschränkt und wir haben eigentlich nur das Mittel der Straße, also überwiegend, weil die großen Medien gehören uns nicht und da kommen wir nicht vor oder nur ganz rudimentär. Also das heißt, also wir müssen darum kämpfen, dass das zumindest der Zustand wieder so sein wird, wie vor diesen Verfügungen, vor den Infektionsgesetzen.
Ja, das ist durchaus richtig. So, das ist eine historische Erfahrung, die man oft gemacht hat, dass Rechte, die erstmal so erworben oder errungen worden sind, immer wieder verteidigt werden müssen. Und wenn man das nicht macht, dann erkennen das die Mächtigen sofort. Sie sind sehr hellhörig, für jede Gleichgültigkeit der Untertanen gegenüber so ihrer Rechtsposition. Und sie benutzen da die Gunst der Stunde immer und immer wieder, um schon erkämpfte und erfochtene Rechte wieder zu kassieren. Und genau so eine günstige Stunde hat man, glaube ich, jetzt erkannt. Ich finde es auch sehr bedenklich, dass diese Lockerungen, die hier und da stattfinden, mehr oder weniger als gnädige Vergünstigungen verkauft werden, die die Politiker in ihrer unendlichen Großzügigkeit uns gewähren und nicht, dass das dann ja so die selbstverständliche Rückkehr zum normalen Zustande ist. Also da müssen wir tatsächlich, und da sehe ich, dass du vollkommen recht hast, Wolfgang, wir müssen hier höllisch aufpassen und wir müssen uns auf einen relativ anstrengenden Kampf gefasst machen.
Ist vielleicht auch eine Chance, weil natürlich so, du hattest die erste Frage, gibt es noch Klassen, was jetzt vielleicht viel transparenter, viel offensichtlicher ist als vorher, ne? Also weil ja ganz klar ist, wer bekommt die Vergünstigung, also jetzt zum Beispiel Lockerungen gehen ja überwiegend, bekommen die Leute, die das Geld haben, die das Geld machen wollen, das die Firma, die großen Geschäfte und so weiter und so fort, und während so kulturelle Einrichtungen oder linke Einrichtungen immer noch da haben. Ich sag's mal so ein bisschen überspitzt. Das heißt also, was hier regiert, ist die Macht des Geldes. Also das ist das Entscheidende, das ist das Fundamentale. Und alles andere, was Menschenrechte sind, die oder kulturelle oder politische Vorstellungen oder Artikulationsmöglichkeiten, sind immer noch sehr stark eingeschränkt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und vielleicht ist es auch eine Chance, die wir nutzen müssen. Dafür müssen wir natürlich was tun.